Rick, dein Vater war in den 90er Jahren wirklich ein Superstar des Radrennsports, was bis heute nachwirkt. Ich darf verraten, dass noch nie in der Geschichte von 3 nach 9 so viele Männer hier ins Studiopublikum wollten, wie jetzt, wo ihr beide da seid.
Wow, ja? Das freut uns.
Ja. Wie hast du, Rick, deinen Vater erlebt in der Karriere? Wie war der Superstar zu Hause?
Der war ja viel weg, ehrlicherweise.
Aber du warst viel mit.
Ich war viel mit, genau. Ich hatte das große Glück, dass meine Mama mich oft mitgenommen hat auf die Rennstrecke, dass ich da groß geworden bin. Und ja, war wunderschön. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit, bin da sehr dankbar, dass ich da so intensiv dabei sein durfte. Und keine Ahnung, ich glaube, wenn man die Teamkollegen und so fragt, dann im Teambus bin ich halt als kleiner Knirps halt schon rumgeklettert und bei der Tour de France immer dabei gewesen, vom Straßenrand angefeuert. Das war schon cool.
Erik, das rührt dich ein bisschen, wenn Rick das sagt, oder?
Ja.
Ja. Wie war das denn für dich, dass du deinen Sohn mitnehmen konntest? Also ich könnte mir vorstellen, dass es heute gar nicht mehr so einfach ist, einfach sein Kind einzupacken und in dem Tourbus mitzunehmen, oder?
Ja, wir hatten es eigentlich immer so geregelt, dass wir versucht haben, die erste Tourwoche, also gerade auch, wo die meisten Flachetappen waren, die Sprintetappen, und der Druck dann natürlich auch immens ist, dass meine Frau mit dem Rick dann da ist. Die haben sich auch um alles selber gekümmert, Hotel, Akkreditierung. Da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Und ja, eigentlich war es dann natürlich auch so, dass der Busfahrer, der hat den Rick geliebt, der war aus Holland, der Bert, der hat dann ihn dann immer mit reingeholt. Und manchmal waren es nur 10 Minuten am Tag, aber das hilft natürlich.
10 Minuten, wo ihr euch dann gesehen habt und so ein bisschen irgendwie gegenseitig Kraft spenden. Rick, war dir das klar, dass es was Besonderes ist, dieser Blick hinter die Kulissen, den du da hast?
Jetzt im Nachhinein, ja klar, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also für mich war das ja so normal. Ich durfte das halt, wann kann ich endlich Papa sehen? Und ja, ich sag mal, im Nachhinein ist mir schon bewusst, dass es sehr besonders war, dass ich das so erleben durfte. Aber zu dem Zeitpunkt als Kind macht man sich da keine großen Gedanken.
Und wie hast du ihn erlebt, wenn er mal eine der seltenen Niederlagen erlitten hat?
Das war wirklich selten. Also im Gegensatz zu mir war Papa ja ein Seriensieger und hat gefühlt immer gewonnen. Also das ist auch so meine Kindheitserinnerung, dass er das eigentlich eher was Besonderes war, wenn er mal Zweiter oder Dritter geworden ist. Zumindest in den Rennen, die so die Flachetappen, die Sprintetappen. Und ja, also ich kann mich da noch irgendwie an eine Etappe zum Beispiel in Paris erinnern. Das ist ja so Champs-Élysées, Tour de France geht zu Ende, nochmal das große Sprinter-Festival. Und
letzte Etappe, ne?
Letzte Etappe, genau. Und obwohl Papa da ja eigentlich so Seriensieger bei dem grünen Trikot war, für den besten Sprinter, hat er die Etappe aber nie gewinnen können und einmal auch im Fotofinish verloren. Und ich stand da sozusagen mit ausgebreiteten Armen, hab ihn gefreut, endlich wiederzusehen. Und er ist erstmal so schnurstracks an mir vorbei und erstmal Wut rauslassen, Helm in die Ecke gefeuert. Aber das sind halt Sprinter, ne? Wenn so nach, das kann ich so, jetzt versteht man das. Als Kind war ich erstmal so ein bisschen, hä, was ist denn hier los?
Erik, du bist 94 zum ersten Mal die Tour de France mitgefahren. Und du hast mal gesagt, und zwar in der FAZ 2013, man fühlt sich erst als richtiger Rennfahrer, wenn man die Tour de France durchgefahren ist. Welche Gefühle hast du während der Tour de France durchgemacht? Also körperlich konnten wir das ja alle beobachten, was da passiert ist, ne? Den, ich sag mal, langsamen Verfall, ja? Den man da schweißmäßig miterleben durfte. Aber wie bist du gestartet? War das eine Kurve von Euphorie, die immer stärker wurde? Oder gab es da auch Durststrecken zwischendurch? Was passiert da emotional?
Das Schlimmste ist eigentlich bei der Tour, die sind die ersten 3-4 Tage, wo man ja schon am Grand Départ Ort ist, aber man noch gar nicht Rennen fahren kann. Weil mittlerweile, glaube ich, die Teams, die reisen Dienstag an und Samstag ist die erste Etappe. Da wird dann nochmal irgendwie die ganzen Medizinchecks, Akkreditierung, teilweise werden die Strecken nochmal von den ersten Etappen abtrainiert, dass man es kennenlernt. Und es ist halt eine ewige Warterei. Und eigentlich hoffen alle, dass es mal losgeht. Und spätestens nach der fünften Etappe denken alle, oh, ich will nach Hause, so viel Stress. Und diese emotionalen Hochs jeden Tag, also diese Anspannung während der Etappe, dieses extreme Relaxen danach und dann wieder sozusagen der Neuaufbau für die nächste Etappe, sind natürlich so emotionale Hochs und Tiefs, die man so extrem wahrscheinlich im ganzen Leben danach nie wieder haben wird.
Und vermisst du das?
Offen gesagt bin ich eigentlich so lange Radrennen gefahren, bis ich dann auch erstmal irgendwann den Kanal voll hatte. Und also bis heute habe ich nie wieder den Drang gehabt, eine Startnummer als Trikot zu machen.
Also, ist, aber du
also mir kommt es jetzt so vor, als hätte das ein anderer Mensch gemacht.
Wirklich?
Ja.
Also es gibt diesen Suchtfaktor.
Also bei mir ist der, ihr habt den wahrscheinlich wirklich ausgereizt, das Radrennfahren. Bei mir ist jetzt gut damit.
Wobei die Liebe zum Fahrrad ist ja noch da. Ne? Du hast ja am Anfang der Sendung gesagt, dass du jetzt am 17. Januar schon 13 Mal wieder auf dem Fahrrad gesessen hast.
Nur 13
Mal. Nur 13 Mal, genau.
Ja, also ich liebe sozusagen die Bewegung auf dem Fahrrad unheimlich. Also das ist für mich wie Therapie. Manchmal komme ich sogar in so einen Zustand, dass ich über gar nichts nachdenken muss. Oder wenn man jetzt im Beruf mal offene Fragen hat, die man nicht so einfach beantworten kann. Wenn ich Fahrrad fahre 2 Stunden, fallen mir alle Antworten automatisch ein. Also für mich ist es wirklich sehr, sehr wichtig, da diesen Ausgleich zu haben.
Rick, wie viele Fahrräder hat dein Vater?
Sehr viele, über 100 bestimmt.
Nee.
What?
Wie wohnen Sie denn?
Stehen die alle im Wohnzimmer?
Ich glaube, da gibt es eine Vereinbarung. Ne? Kein Fahrrad darf ins Haus. Ne?
Das stimmt. Also, das hatten wir aber eigentlich immer schon, meine Frau und ich. Zu Hause keine Pokale, keine Fahrräder. Nichts, was irgendwie so an Radsport erinnert. Deswegen musste ich da meine kleine Sammlung musste mir was einfallen lassen, habe ich ein Apartment für angemietet.
Sag mal, und Erik, hast du diese Sammelleidenschaft geerbt von deinem Vater?
Nee, gar nicht. Also ich habe die Räder, die ich fahre, die zwei, drei stehen bei mir im Keller und das war's. Also ich bin eher so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe so Tabula Rasa eher geerbt. Also ich sortiere mal ganz schnell aus und ganz schnell weg. Und dann kommt Papa vorbei und nimmt wieder die Hälfte und nimmt es wieder mit.
Aber großartig, so ein Zweitleben zu führen.
Mit einem Apartment, wo Fahrräder drin
sind. Mit Fahrrädern,
ja. Andere haben da ihre Geliebte drin, er hat die Fahrräder drin.
Kommt sich aufs Gleiche raus.
Aber das ist ja schon mal ein Unterschied zwischen euch beiden. Weil es gibt natürlich auch eine große Gemeinsamkeit, ne? Die Leidenschaft überhaupt für den Radrennsport. Denn Rick, du hast ja auch 13 Jahre lang, bist du als Profi Radfahrer unterwegs gewesen. Hast auch mehrmals die Tour de France gefahren. Was würdest du sagen, was war als Fahrer, also als Sportler, der größte Unterschied zwischen euch beiden?
Die Erfolgsliste, würde ich sagen. Also ich habe ja große Fußstapfen gehabt. Und da habe ich mich auch schnell von verabschiedet, das irgendwie erfüllen zu wollen, sondern meinen eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, Papa war schon eher so, auch als Sprint, da muss man manchmal so ein bisschen auch so ein Arschloch sein, Egoist, Einzelkämpfer, die Erfolge wollen. Ich war, würde ich schon sagen, eher immer Teamplayer. Also mir war immer Harmonie ganz wichtig, dass wir irgendwie eine gute Gruppe haben. Und das glaube ich, ist so der größte Unterschied vielleicht.
War das schwer für dich, so zu erkennen, du machst das Gleiche wie dein Vater, aber man erkennt das ja auch erst im Laufe der Zeit. Man ist dann Profi, man macht die gleichen Rennen, dass du, auch wenn du dich ganz extrem anstrengst, dass du diese Erfolge deines Vaters nicht erreichen wirst.
Ich habe das zum Glück schnell abgelegt, weil so für mich, ich habe auch immer Fußball gespielt vorher, aber ich bin dann im Radverein gelandet und da war irgendwie so direkt wie die Faust aufs Auge. Das war so meine Community, meine Leute, ich habe mich da wohl gefühlt. Und bin dann so durch die Nachwuchsklassen, war das Gefühl wie so ein Videospiel so ein bisschen. So erst ist man so im Regionalkader, dann im Landeskader, dann kommt man in die Nationalmannschaft. Dann war für mich irgendwie klar, okay, ich will auch Profi werden. Und dann war es für mich eher so, ja, jetzt bin ich Profi geworden und dann habe ich meinen Traum eigentlich gelebt. Also unabhängig davon, dass ich natürlich dann nicht der Seriensieger geworden bin, der Große. Aber die 2017, die Tour de France zum Beispiel, das war so meine erste Tour de France, die ging damals in Düsseldorf los. Das war halt natürlich auf einer, so ich habe jetzt die Tour nicht gewonnen, aber ich war dabei. So, das war so alles, was ich mir eigentlich als junger Mensch erträumt habe. Und von daher habe ich mich selber da nicht verglichen. Das war okay für mich.
Und Erik, hast du viele Tipps gegeben?
Ja. Insbesondere am Beginn,
ja,
als er angefangen hat, Rad zu fahren. Und da waren wir natürlich auch manchmal nicht einer Meinung, um es vorsichtig auszudrücken.
Kannst du ein Beispiel nennen? Mhm.
Ja, es ist ja eigentlich immer so, dass du als Sportler eigentlich aus den Niederlagen am meisten lernst. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Rick sich eigentlich so mit Niederlagen oder mit Rennen analysieren gar nicht so auseinandersetzen will. Und für mich war das immer unheimlich wichtig. Und irgendwann habe ich aber dann natürlich auch verstanden, dass er seinen eigenen Weg gehen muss. Und jetzt mittlerweile, wo wir beide nicht mehr aktiv sind, muss ich sagen, ich habe eigentlich trotzdem all die Zeit, insbesondere als er Profi war, zu ihm aufgeschaut, weil ich wäre eigentlich gerne so gewesen, wie Rick ist. Also der ist unheimlich empathisch, der ist vielseitig interessiert, der ist ein ganz toller Junge.
Och Mann. Ja.
Die ganze Zeit auch präsent in der Karriere deines Vaters. Wir haben die Bilder gesehen, wie du mit an der Rennstrecke warst. Wir haben vorhin erfahren, dass diese 10 Minuten auch wichtig waren. Mensch, Erik, du hast ja richtig Tränen in den Augen. Es gab diese eine Pressekonferenz, als du als erster Radsportler zugegeben hast, dass du gedopt hast. Und da hast du auf der Bühne gesagt, ich mache das hier auch für meinen Sohn Rick, weil ich ehrlich sein möchte. Hattet ihr darüber zu Hause, du warst ja noch relativ jung, ne, zu dem Zeitpunkt, wie alt warst du, 7, 8 so?
Nee, ein bisschen älter, 2005
war 13, 14.
Das war 2007, ne?
14 dann.
14, okay. Ja. Habt ihr darüber gesprochen?
Einen Tag vorher.
Ja? Mhm. Und was hast du dann gesagt? Da kommt jetzt ein Hammer und es kann sein, dass du angesprochen wirst von deinen Schulkameraden. Also ich meine, das hat ja einen Impact auch auf das Kind, ne?
Ja, Rick war ja auf dem Sportinternat in Erfurt und er war ja gerade so zu Hause raus und so ganze Leben fokussiert auf den Sport. Und das ist natürlich eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn dein Vater sich dann hinsetzt und sagt, ey, auch wenn es systemisch war im Radsport zu der damaligen Zeit, aber ich habe halt nicht Nein gesagt, ich habe es gemacht. Und das ist natürlich, also für ihn, glaube ich, war das sehr, sehr schwer. Und dann hast ja auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist, hast du ja dann irgendwie trotzdem die Pflicht, dein Kind da vorzubereiten. Mhm.
Wie hattest du Angst vor diesem Tag, vor dieser Pressekonferenz?
Ja, es war ja wirklich so, du morgens Pressekonferenz, da kommt was. Also, und zu dem Zeitpunkt, das war ja auch wirklich noch neu. Da ging ja so diese Skandalzeit erst los im Radsport, von daher...
ja, dein Vater war der Erste, ne?
Da hatte ich mich auch noch
ja,
nicht so
richtig... Aktive, ne?
Ja, der Erste.
Da hatte ich mich auch nicht so richtig damit beschäftigt, was Doping eigentlich ist. Und von daher war das neu. Und also ich sag mal, ich war ja eh schon... Es war für mich normal, der Sohn von Erik Zabel zu sein. So berühmten Vater wird man eh schon beäugt. Aber das war schon am Anfang extrem. Also da war schon so gefühlt auf dem Schulhof so erstmal 3 Meter Platz um einen. Also man war dann schon noch mal besonderer. Ja, aber also im Nachhinein würde ich sagen, es hat mich stärker gemacht. Das war keine einfache Zeit, aber...
Wir beide hatten ja vor einiger Zeit Jan Ullrich hier zu Gast. War ein sehr, sehr eindrucksvoller und sehr ehrlicher Auftritt, wo er über seine Dopingzeit gesprochen hat. Das Systemische am Doping. Meint ihr, das ist immer noch so?
Also, wenn es ein Gutes gibt an dem, was wir als Schlechtes gemacht haben und was es dann vielleicht letzten Endes als Gutes bewirkt hat, ist, dass sich so viel verändert hat. Also ich war ja dann auch, bin ja von allen Positionen zurückgetreten, habe alle Verträge gekündigt und war eigentlich erst mal gute 5 Jahre komplett draußen, bis der Sport mich dann selber wieder zurückgeholt hat. Und ich habe eigentlich den Sport gar nicht mehr wiedererkannt, weil der war so viel besser geworden. Und es war eigentlich auch, ist eigentlich auch schön für die Generation von Rick und für die kommenden, dass die quasi nie wieder oder nicht mehr so vor diese Frage gestellt werden, musst du die Werte des Sports verraten, um konkurrenzfähig zu sein? Oder kannst du einfach den Sport so ausüben, wie sich's gehört? Und das ist eigentlich das Schöne, dass ich schon glaube, dass es deutlich besser geworden ist.
Ihr Wort in Gottes Ohren.
Ja.
Ihr Wort
in Gottes Ohren.
Worauf ich vorhin hinaus wollte, mich interessiert irgendwie da viel mehr die Beziehung zwischen euch beiden an der Stelle, zwischen Vater und Sohn. Hast du deinem Vater das übel genommen?
Nee, gar nicht. Also das war eher dann so ein bisschen blöd in der in der Medienwelt, sag ich mal. Also ich war ja dann aktiver Sportler und deswegen, ich habe letztes Jahr erst aufgehört, 13 Jahre aktiv sozusagen im Anti-Doping-Kampf immer gewesen. Und ich bin froh, dass ich es gibt ein Abmeldesystem, NADA, Adams, da musst du wirklich jeden Tag, muss ich meine Adresse angeben, wann ich anzutreffen bin für Dopingtests. Das ist irgendwie 10, 20, 30 Mal im Jahr passiert, unangekündigt. Also die hätten jetzt hier hinkommen können und sagen, Rick, wir brauchen einen Test von dir, dann muss ich rausgehen. Also das ist schon, da bin ich schon froh, dass es hinter mir ist. Das war natürlich die Konsequenz aus der Zeit der 90er, aber es ist gut für einen sauberen Sport. Würde ich auch nochmal, also das muss man wirklich betonen. Aber ja, ich glaube, wir verstehen uns, unsere Beziehung ist besser denn je. Die war in der Anfangszeit sehr intensiv, die ist jetzt hinten raus auch wieder sehr gut geworden. Aber na klar, also als ich Profi geworden bin, warum hast du jetzt einen Bart? Warum machst du dir jetzt Tattoos an den Armen? Wie trainierst du? Also da wird auch
Ist interessant, der Bart. Ja? Warum, Erik, hast du eben gesagt, warum ist das ein Problem? Ist das aerodynamisch? Bremst du Bart?
Eher nicht. Ja.
Wie soll man es, vielleicht am Beispiel, also es ist ungefähr so, wenn du Radsportler bist, dann zu meiner Zeit, dann hast du dir das Gesicht rasiert und du hast dir die Beine rasiert. Es war ungefähr so, als wenn du eine Einladung zum Bambi bekommst und da steht drin, Smoking ist Pflicht und du kommst mit Jeans. Wenn jemand mit einem Vollbart gekommen wäre oder mit Tattoos.
Also das war quasi nur wie so ein Dresscode, das hatte jetzt keinen Grund. Könnte ja sein, dass die Haare bremsen. Also wenn man viel Fell hat an den Beinen, könnte das ja sein, weiß ich nicht.
Im Ernst jetzt?
Das habe ich Ihnen ja mal gesagt.
Im Ernst,
jetzt rasiert ihr den Bart ab. Dann
die Beinbehaarung bremst den Anstieg.
Hm? Ja, schon aerodynamisch, ja.
Und natürlich, wenn heute fahren die Jungs, die fahren mit Aero-Suites, also das sind so Anzüge, die anhaben. Die sind aerodynamisch absolut optimiert. Da sind Aero-Socken, die kosten 800 Euro. brutal, die Fahrräder, wie schnell die geworden sind.
Wenn ich jetzt
und dann
so
ist mein Sohnemann
mit dem
Vollbart da rumgefahren.
Wenn ich jetzt so einen Anzug tragen würde, hätte ich dann auch die Chance mitzuhalten bei euch?
Natürlich.
Das ist sofort konkurrenzfähig.
Aber das ist ein schönes Geschenk für mich, Judith. Das nächste Mal Aero-Socken.
Ja. Sag mal, jetzt hast du, Rick, hast ja deine Karriere jetzt beendet, ne? Und zwar jüngst, letztes Jahr. Und konzentrierst dich, wir haben es gerade schon gehört, dein Vater hat geschwärmt, wie vielseitig du interessiert bist. Konzentrierst dich jetzt auf die Content-Creator-Tätigkeiten, die du machst, auf Social Media, machst ganz tolle Filme. Hast da ein neues Format und das heißt Rick Needs a Job, wo du ganz viele verschiedene, also jede Woche einen neuen Job ausprobierst. Genau. Unter anderem den Job des Tätowierers. Hat dein Vater sich zur Verfügung gestellt? Weil du hast ja Testpersonen gesucht aus deinem engeren Umfeld, sei es Schluss, die sich eine Tätowierung von dir machen lassen, nach einer sehr kurzen Einführung.
So groß ist die Liebe dann doch nicht.
Aber hast du verstanden, Erik, dass dein Sohn sagt, ich höre jetzt auf mit der Radsportkarriere, weil er war ja noch, also du bist ja noch relativ jung, du könntest ja noch weiterfahren, ne?
Genau.
Und sich auf andere Dinge konzentriert, weil die ihn glücklich machen?
Also tatsächlich hat er es mir das erste Mal so durch die Blume beim gemeinsamen Radfahren erzählt. Und ich war eigentlich so überrascht davon, weil ich dachte halt, ist das der schönste Beruf, den man überhaupt haben kann? Und er ist ja gerade mal 30, 31. Er kann es doch eigentlich noch 8 Jahre machen. Warum will er jetzt aufhören? Und das ist dann so eskaliert, dass wir, glaube ich, 2 Wochen... Also wir haben bei dem Training kein Wort mehr miteinander gesprochen. Wir haben danach 2 Wochen nicht mehr gesprochen. Bis wir dann natürlich beide erkannt haben, geht ja so nicht weiter. Und dann hat die Mama uns wieder zusammengebracht. Also für mich war das schon ein bisschen ein Schock, aber mittlerweile muss ich sagen, seitdem er nicht mehr aktiv ist und ins normale Leben gekommen ist, habe ich ihn noch nie so glücklich gesehen. Und eigentlich geht es ja nur darum.
Ja.
Das ist
gut.
Ich habe selten so ein sympathisches Vater. so ein paar gesehen. Dieses Sofa hat euch hier auch zusammengebracht in der Sendung. Ihr seid zum ersten Mal zusammen in einer Talkshow und wir freuen uns, dass ihr das bei uns zum ersten Mal ausprobiert habt. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Dankeschön.